Herzlich willkommen zum Radro Digital Podcast. Der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs.
Willkommen zur neuesten Folge hier bei uns im Radro Digital Podcast. Dieses Mal mit dabei ist Anja Fiss. Hallo Anja.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ja, ich bin jetzt ganz neu bei der RATO als Account Managerin und jetzt bei der neuesten Folge direkt mit dabei.
Genau, an dieser Stelle auch nochmal herzliches Willkommen. Du bist jetzt seit 1. Juli mit dabei und wir hatten ja schon hin und wieder jetzt das Vergnügen in den letzten Wochen und ich glaube, du bist eine super Ergänzung hier bei uns im Team und durftest dich ja die letzten Wochen auch schon fleißig einarbeiten in ein neues Thema und das ist Google Analytics 4. Anja, wie viel wusstest du denn schon über Google Analytics 4, bevor du bei der RATO angefangen hast?
Mein einziger Verknüpfungspunkt war eigentlich, dass ich den Tracking-Code schon auf der Website eingebaut habe, um Daten zu analysieren. Aber jetzt weiß ich, dass man diese Analyse noch sehr viel umfangreicher und nutzbarer gestalten kann, auf jeden Fall.
Da hast du ja schon mal einen sehr guten Start in das Thema geschafft jetzt. Also es geht ja unter anderem auch um solche Codes, die man in der Website, am besten im Header, je nachdem, welche Variante man wählt, ne? Also es gibt ja mindestens die Möglichkeit, Google Analytics 4 direkt einzubauen oder über Umwege über den Google Tag Manager. Und wir wollen gar nicht an dieser Stelle zu tief in die Materie einsteigen. Feststellen wollen wir an dieser Stelle wirklich nur, dass insofern ihr da draußen mit Google Analytics 4 arbeiten wollt, ihr unbedingt im Quellcode, im Header und im Body sozusagen Codeschnipsel einbauen müsst, weil sonst kann eben nichts gemessen werden auf eurer Website. Bei manchen Systemen, also zum Beispiel bei Shopify, da ist es dann möglich, einfach nur einen Code oder eine ID zu hinterlegen und der umfangreichere Code, der ist gar nicht notwendig in dem Umfang, wie jetzt vielleicht bei anderen Websites oder Systemen und Shops. Aber wie gesagt, diese technische Umsetzung der Implementierung, die ist heute gar nicht so richtig Gegenstand der Folge, sondern wir haben uns gedacht, wir schauen uns vielleicht auch ergänzend zu dem Artikel, den du ja schon geschrieben hast und der ja schon seit ein paar Tagen online ist auf unserem Blog. Wir schauen uns einfach ergänzend so ein paar Einsteigertipps an, weil wir ja bisher in den Folgen, die wir aufgenommen haben, entweder sehr tief schon weiterführende Tipps besprochen haben mit David und einmal ging es um die Umstellung von Google Analytics 3 auf 4, was ja letztes Jahr im Juli passiert ist. Insofern ist es, glaube ich, jetzt ganz gut, wenn wir einfach mal so auch eine Folge machen zum Einstieg in das Geheimnis GA4. Ja, jetzt habe ich schon wieder viel gesagt. Was würdest du denn sagen, so aus dem FF heraus, was ist denn so ein großer Nutzen, den du siehst, oder vielleicht sogar, was sind zwei, drei Nutzen, die du siehst im Zusammenhang mit GA4-Nutzung?
Auf jeden Fall, dass man sich die Daten, die in der Website gesammelt werden, mal an einem Ort kombiniert angucken kann, das Ganze in verschiedenen Berichten auch machen kann und natürlich dann daraus Rückschlüsse ziehen kann. Ne? Wie gehe ich mit meinem Marketing vor? Was kann ich auf meiner Website noch verbessern? Man kann ja, das blenden wir ja gleich mal beleuchten, so unendlich viele verschiedene Berichte sich zusammenstellen, verschiedene Snippets sich angucken von der Website und auch, wie sie genutzt wird. Und ja, das ist so für mich eigentlich der Hauptpunkt, warum man Google Analytics benutzen sollte, ne?
Genau, grundsätzlich bin ich persönlich ja auch immer sehr überrascht darüber, dass wenn ich jetzt mit neuen Kunden zu tun habe oder an neuen Websites arbeiten darf, dass da häufig eben überhaupt keine Daten gesammelt werden. Und an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen, egal ob ihr Google Analytics 4 einsetzt oder vielleicht Matomo Analytics oder E-Tracker oder andere Softwares, tut euch den Gefallen und sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr in irgendeiner Form überhaupt Daten erheben könnt zu euren Nutzern, Nutzerinnen, Weil wenn ihr das nicht tut, dann ist das wirklich so ein bisschen sehr im Dunkeln tappen in Bezug auf die, ja, die BesucherInnen, die überhaupt auf eure Website bekommt. Und in den meisten Fällen ist es doch so, dass man zumindest mehr Besucher haben möchte auf der Website, die man ja betreibt. Das ist ja nicht nur La pour la oder so zum Selbstzweck gebaut worden, sondern in der Regel wollt ihr ja erfolgreich sein mit der Website, indem ihr mehr Anfragen bekommt oder sogar Abverkäufe über die Website generiert. Und insofern ist es, denke ich, schon sehr wichtig, einfach auch die Grundlage zu schaffen, dass ihr auch datengetriebene Entscheidungen treffen könnt. Vielleicht an der Stelle auch nochmal das Thema DSGVO, weil Daten erheben und Datenschutz, das ist ja auch ein Thema, vor dem viele Menschen Respekt haben. Aber in jeglicher Konstellation, egal ob ihr Google Analytics 4 einsetzt oder andere Tools, andere Softwares, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, das DSGVO-konform zu gestalten. So,
Genau, da würde ich vielleicht einmal kurz auch einhaken,
gerne.
weil ich meine, der einfachste Weg natürlich für die DSGVO-konforme Verwendung ist natürlich einmal die IP-Adressen anonymisiert zu verwenden, ne, wenn man Google Analytics 4 auswertet und natürlich auch, wenn die Website dann von den Nutzern besucht wird, die Einwilligung quasi einzuholen, egal über welches Tool man das jetzt macht. Aber dass man vielleicht auch darauf hingewiesen wird, auch so transparenztechnisch wahrscheinlich eine gute Idee. So als zwei kurze Hinweise. Und man macht ja noch ein bisschen mehr dafür, dass das dann auch DSGVO-konform verwendet wird.
Genau. Also vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz kurzer Ausflug in die Technik. In diesem Kontext sprechen wir ja von browserbasierten Tracking. Das heißt, das ist jetzt anders, als wenn man ein serverseitiges Tracking hätte. Also ich möchte jetzt nur an der Stelle das erwähnen, dass es das auch gibt. Und wir haben ja hin und wieder schon darauf hingewiesen in unseren Podcast-Folgen. Aber der große Vorteil bei serverseitigem Tracking ist natürlich, dass die Datenqualität deutlich besser ist und man gewissermaßen auch diesen sogenannten Cookie-Consent umgehen kann. Das ist allerdings jetzt wirklich auch nochmal ein fortgeschrittenes Thema. Bloß denke ich, ist es auch ganz interessant zu wissen, dass es hier diese zwei Möglichkeiten mindestens gibt. Und in beiden Fällen ist es auch so, dass man da eben DSGVO-konform arbeiten kann.
Genau.
Ja, was würdest du sagen? Wäre denn noch so ein Einstiegstipp oder Thema in dem Kontext?
Wir könnten einmal kurz auf die Standard-Reports eingehen, also einmal, wo man die findet und welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt, würde ich sagen. Also
Ja.
einmal, dass man eben das Nutzerverhalten damit sich angucken kann, also wie viele Nutzer waren wie auf meiner Website und wie lange und auch viele weitere Anhaltspunkte, ne, die ja auch dann Informationen geben, wie sollte man sein Marketing am besten gestalten oder welche Webseiten sind am meisten, am längsten besucht, wo sollte man vielleicht dran arbeiten?
Sehr gerne. Also du hast dir ja schon die Standard-Reports angeschaut. Jetzt mal eine blöde Frage. Wie finde ich denn überhaupt solche Reports? Was muss ich denn jetzt als Laie, als blutige Anfängerin machen, damit ich so einen Google Analytics Report, Standard-Report sehen kann?
Wenn wir jetzt mal von ausgehen, dass Google Analytics schon mit dem Google Tag Manager verbunden ist, das würde ich jetzt mal voraussetzen, kann man einfach in der linken Spalte unter Engagement sich diese Reports angucken. Zum Beispiel für Seiten und Bildschirme kann man dann sich genau angucken, welche Webseiten man Informationen sehen möchte. Und dort gibt es dann die Möglichkeit, die Aufrufe zu sehen, die Nutzer zu sehen, Aufruf pro Nutzer. Da kriegt man dann so schöne, schöne Tabelle, Balkendiagramme und auch einen schönen Graphen angezeigt, wo man sich ganz viele verschiedene Sachen auch je nach Einstellung dann angucken kann.
Genau, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz hilfreicher Tipp, weil es gibt ja doch sehr viele verschiedene Dinge und Ansichten. Wenn man jetzt überhaupt nicht firm ist in der Materie, dann verliert man sich auch ganz leicht auf dieser Oberfläche. Und gerade für Einsteiger, sage ich jetzt mal, ist die Nutzeroberfläche bei Google Analytics 4 deutlich komplexer, als es noch bei Google Analytics 3 bei dem klassischen UA-Code war, sozusagen. Und ja, neben diesen Standardwerten, die da erhoben werden, gibt es ja dann auch noch ganz, ganz viele andere Metriken und Events auch. Also Google Analytics 4 ist ja ein eventbasiertes Tool. Und da sind wir ja dann auch schon wieder beim nächsten Thema, ja. Was sind denn überhaupt solche Events? Das ist ja nicht so, dass es da um Rockkonzerte geht oder sowas. Was würdest du jetzt so aus deinem, ja, wieder aus deinem Gefühl heraus sagen? Was sind denn so interessante Ereignisse oder Events bei GA4, die man da verfolgen kann?
Also, so wie ich es gesehen habe, heißt es ja bei Google Analytics auch meistens Schlüsselereignisse in den Berichten. Das ist dann der Verweis auf eben diese Events und vor allem für ja, E-Commerce-Ereignisse macht sich das natürlich bemerkbar, dass man da dann die Daten nutzbar auswerten kann. Zum Beispiel, dass man einen besonderen Feiertag ansteuern möchte, irgendwie sehen möchte, okay, ist jetzt am Black Friday der Besuch meiner Seite hochgegangen oder ähnliches. Genau dafür sind dann diese Ereignisse da. Also, das sind dann können auch natürlich Konzerte sein, wenn man jetzt irgendwie in Richtung Merch seine Seite aufgebaut hat, ne? Weiß man ja nicht. Aber wahrscheinlich sind das dann eher so bestimmte Feiertage oder besondere Daten im E-Commerce-Bereich, die man da auswerten möchte oder auch kann.
Genau, also das sind dann schon recht große Ereignisse. Wenn man es jetzt völlig einfach runterbricht, dann ist ein Event auch zum Beispiel schon die Tatsache, dass jemand auf einen Link geklickt hat auf einer Unterseite oder jemand hat auf einer Unterseite nach unten gescrollt. Das kann als Event betrachtet werden, wird auch standardmäßig tatsächlich so gemessen. Oder die Dauer des Videoaufrufens oder Abspielens, ja, das ist auch ein Event. Das kann ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viele Videos auf der Website habe, kann ich das dann natürlich so definieren, dass es so eine gewisse Mindestdauer geben soll, damit ich das als View zum Beispiel sehe. Also zum Beispiel habe ich meinetwegen Videos, die im Schnitt 2 Minuten lang sind und ich möchte nur wissen, wie viele Menschen mindestens 30 Sekunden sich angeschaut haben, dann würde ich sagen, das ist jetzt ein wichtiges Event für mich, ja. Also da geht es auch so ein bisschen um Micro-Conversions, also so Mini-Conversions, weil man könnte jetzt sagen, eine Person, die ein Video 30 Sekunden sich angeschaut hat, ist schon eine bessere oder besser qualifizierte Person, als wenn jetzt jemand nur 1 Sekunde sich was angeschaut hat und sofort wieder rausgeklickt hat, ja. Genau. Also, vielleicht an der Stelle noch ein Tipp. Wenn ihr Google Analytics 4 aufsetzt, dann am besten auch gleich überlegen, was sind denn besonders wichtige Events und Ereignisse, auf die ihr jetzt als Website-Betreiber besonders viel Wert legt. Also ganz, ganz wichtige Sachen sind zum Beispiel im Dienstleistungsbereich natürlich Kontaktformular versenden. Ja, das ist natürlich ein Event, was man auf jeden Fall tracken sollte. Und das ist dann auch schon gar nicht mehr so trivial, weil um das dann richtig machen zu können, müsste man schon ein paar technische Anpassungen auch vornehmen. Aber es lohnt sich schon von Anfang an darauf zu achten, dass es möglich ist, solche Daten zu erheben. Weil wenn ich jetzt folgendes Szenario habe, ich habe eine neue Website, ich mache da viel Werbung drauf und ich bekomme zwar viele Anfragen über meine Website, weiß aber überhaupt nicht, wo die herkommen, dann ist natürlich schade, ja. Und in dem Moment, in dem ich jetzt aktiv solche Ereignisse tracke, kann ich das auch viel besser verfolgbar machen. Genau.
Ja, definitiv. Da lohnt sich vielleicht noch der Hinweis, dass es, wenn man sich jetzt komplett unsicher ist, wie soll ich da vorgehen, dazu auch in gewissem Maße eingeschränkt natürlich Hinweise gibt beim Einrichtungsassistenten, der in GA4 auch integriert ist. Wenn man seine Property einrichtet unter Verwaltung, dann findet man den. und wird da so ein bisschen durchgeleitet, aber lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal intensiver einzusteigen, wie man diese Schlüsselereignisse gut einbaut.
Genau, also ich kenne ehrlich gesagt diese ganzen Hilfen gar nicht so in der Tiefe. Also ich habe das in den letzten 15, 16 Jahren schon sehr häufig eingebaut, diesen ganzen Code und die ganzen Ereignisse. Aber das ändert sich auch wirklich sehr häufig. Also es ist sicherlich immer so, dass wenn man jetzt heute reinschaut und in einem Jahr wieder, dass sich sehr viele Dinge geändert haben. Und das ist dann wirklich nur ein Beispiel dafür, dass es wirklich im Internet und auch im Online-Marketing dauernd so ist, dass es Neuerungen gibt. Und dann ist es halt auch mal notwendig, sich so ein paar vielleicht Videos oder Tutorials anzuschauen, damit man da einigermaßen weiß, wie das einzurichten ist. Gleichzeitig ist es gerade für Leute, die vielleicht nicht so affin sind mit der Materie, dann doch eine bessere Variante, uns oder eine andere Agentur oder einen Freelancer zu fragen, dass das dann sauber erledigt wird. Und ja, auch an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass wir das natürlich auch machen und auch sehr professionell. Und wenn ihr wirklich sagt, hey, cool, ihr wollt jetzt auch so durchstarten mit Google Analytics 4 und wollt da Reports haben, dann können wir euch da natürlich sehr gerne helfen, ja.
Genau.
Ja, ich spicke gerade so auf den Artikel, den du ja geschrieben hast. Also hier geht es auch zum Beispiel um das Thema bessere Entscheidungen treffen durch Nutzergruppierungen. Was hast du damit gemeint?
Mit den Nutzergruppierungen, wenn wir jetzt auf den Artikel einmal ja, quasi eingehen, meine ich, dass man die Nutzer und auch die Berichte in verschiedene Segmente einteilen kann. Das ist innerhalb der explorativen Datenanalyse möglich. Das findet man links in dem Reiter, ich glaube an zweiter oder dritter Stelle, ich bin mir gerade nicht sicher. Und da kann man sich dort im freien Format der explorativen Datenanalyse verschiedene Segmente erstellen. Nutzersegmente, Sitzungssegmente, aber auch Ereignissegmente. Und da eben die Zielgruppen, die man gesammelt betrachten möchte, nochmal näher anschauen. Also dass man dann aus den Berichten, die man schon hat, die Nutzer rauszieht und dort zusammen in einem einzelnen Bericht dann sich angucken kann, statt dann zwischen den Berichten immer hin und her switchen zu müssen.
Ja, auch das ist sicherlich schon fast ein fortgeschrittener Tipp, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen. Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe in dieses heiße Thema explorative Datenanalyse auch noch nicht so oft reingeschaut. Ich weiß zwar, was da alles möglich ist, aber wie gesagt, am besten setzt man dann auch solche Berichte in Zusammenhang mit der explorativen Datenanalyse mit einem Profi auf. Und hat das dann einmal aufgesetzt und hat dann wirklich die wichtigen Dinge in der Übersicht. Und diese Entscheidungen dann datenbasiert zu treffen, ist unheimlich wichtig. Also idealerweise wird das dann auch regelmäßig gemacht. Und du und auch Miriam und wir alle, die Kunden betreuen, wir versuchen ja wirklich mindestens einmal im Monat uns die Zahlen anzuschauen, um dann unsere Partner, unsere Kundinnen zu befähigen, solche datengetriebenen Entscheidungen treffen zu können, die dann hoffentlich ihr Business auch erfolgreicher macht.
Genau.
Ja, was haben wir hier noch? Du schreibst hier Google Analytics zusammen mit Google Ads verwenden.
Auch wichtig, auf jeden Fall. Auch bezüglich der Effektivität der einzelnen Marketingmaßnahmen. Auch im Hinblick auf diese Segmente lohnt es sich da, die Daten aus Google Ads zu implementieren. Das kann man über die Einstellungen machen. Wenn man auf Produktverknüpfungen geht, kann man da eine Google Ads-Verknüpfung herstellen, einfach rechts oben verknüpfen. Und dann kann man die Daten, die man damit sammelt, auch in Google Analytics auswerten und auch für die Schlüsselereignisse zum Beispiel verwenden und da implementieren, dass man die verschiedenen Tools, die man nutzt, auch gesammelt sehen kann an Daten.
Genau. Manche glauben vielleicht, dass das automatisch erfolgt, aber diese Tools, die zwar alle von Google kommen, aber nicht miteinander verbunden sind per se, die müssen erstmal aktiv miteinander verbunden werden. Also es gilt sowohl für Google Analytics und Google Ads als auch zum Beispiel für Google Analytics und Google Search Console, was früher Google Webmaster Tools hieß. Vielleicht ein kurzer Vorteil, wenn man das macht, ist, dass wenn man Google Search Console Daten in Analytics auch sieht, man auch zum Beispiel die Keywords sehen kann, mit denen UserInnen auf der eigenen Website gelandet sind. Ja? Also vielleicht auch nochmal ein Tipp an der Stelle, weil wenn wir schon dabei sind, neben Google Analytics gibt es eben auch Google Search Console und da müsst ihr zum Beispiel keinen Code hinterlegen, damit es gesammelt wird, was Google Search Console zur Verfügung stellen kann. Da ist es lediglich so, dass ihr eure Website verifizieren müsst. Sprich, ihr müsst einfach nachweisen, dass ihr rechtmäßige Inhaber seid einer Website und dann erhaltet ihr tatsächlich die Daten von der Google Search Console und könnt somit sehen, wie Google eure Website sieht, also welche Seiten zum Beispiel auch viele Impressionen erhalten in der Suchmaschine und mit welchen Suchwörtern tatsächlich eure Website sichtbar war. Und somit könnt ihr dann schon ein bisschen mehr Einblicke bekommen in das Ganze, wie eure Website gesehen wird, wo es vielleicht Potenzial zur Optimierung gibt und so weiter.
Und auch, ob sie gesehen wird, ne? Ob das überhaupt
Ja.
indexiert ist, ob die Seite überhaupt gefunden werden kann, ist auch ein wichtiges
Sehr,
Basic eigentlich.
sehr, sehr wichtiger Punkt, genau. Also es ist so, dass wenn ihr eine Website habt und Unterseiten habt, dass das noch lange nicht eine Garantie dafür ist, dass das überhaupt bei Google auffindbar ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu testen, unter anderem eben über die Search Console, aber auch über einen Suchparameter. Den verwende ich meistens sehr gerne, wenn man bei google.de meinetwegen ist, dann tippt man einfach mal Site, also SITE Doppelpunkt und also kopiert dann die eigene Website rein, macht da einfach Enter und sieht dann, ob da überhaupt was auftaucht. Und der zweite Weg wäre Cache, also CHE Doppelpunkt, dann pastet ihr auch entweder die ganze Website rein oder eine gewisse Unterseite und dann seht ihr auch, ist denn diese Unterseite oder die Homepage überhaupt im Index? Wurde die gecached? Und spätestens dann, wenn ihr seht, dass da nichts kommt, ja, wenn dann Fehler kommt oder sowas, dann müsstet ihr überhaupt erstmal dafür sorgen, dass die Website oder die Unterseite auffindbar wird. Weil sonst kann sie auch nicht ergoogelt werden, ja. Ganz, ganz wichtiger und
Genau.
richtiger Punkt. Danke für den Hinweis. Und vielleicht können wir hier auch gleich einen Pro-Tipp nochmal anbringen. Solltet ihr herausfinden, dass eine gewisse Unterseite eben nicht im Index ist, dann kann man auch über die Google Search Console anfragen lassen bei Google, damit diese Seite indexiert wird. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Kennen, glaube ich, auch ganz, ganz viele Menschen gar nicht. Und früher zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt mal in die Geschichte gehe, dann gab es da auch so. Da gab es so Ping-Dienste, nannte man die, oder Indexierungsdienste. Das heißt, das waren wirklich so Drittanbieter, die dann dabei geholfen haben, Seiten bei Google reinzubekommen. Bis dann eben Google selber dieses Angebot gemacht hat, dass man über die Search-Konsole oder damals die Webmaster-Tools, dass man darüber die eigene Webseite eben zum Indexieren bringen konnte. Das war nicht immer so. Und dann waren eben neben den Diensten ganz beliebt, Backlinks aufzubauen. Das ist ja auch ein Lieblingsthema bei uns. Wenn ihr zum Beispiel überhaupt keine oder wenn ihr Schwierigkeiten habt, selbst über Search Console die Seite in den Index zu bekommen, dann hilft es meistens, wenn ihr Backlinks aufbaut. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, auf das wir ja auch gerne wieder zurückkommen, hin und wieder. Aber ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben in dem Kontext.
Auf jeden Fall, da haben wir ja auch am Ende des Artikels dann einen kleinen Tipp, wie man die bei Google Analytics dann finden kann, zumindest nach der jetzigen Version.
Genau, da werden sogenannte Referrals auch angezeigt. Also Referrals, wenn ihr bei Google Analytics 4 seht, das sind dann andere Websites, die auf euch verweisen und über die auch tatsächlich schon User auf eure Website gekommen sind. Das sind dann Referrals. Es kann aber auch natürlich Links geben, die nie angeklickt wurden, ja. Also ich kann ja zum Beispiel hergehen und meinem Nachbar sagen, der jetzt meinetwegen eine Zahnarzt-Website hat, bitte mach mir mal einen Link auf meine Autodienste-Website. Und Und dann kann es sein, dass der Link zwar physisch da ist, aber natürlich, weil es kontextuell nicht passt, dass da kein Mensch draufklickt. Diesen Link würde dann Google Analytics 4 dementsprechend nicht sehen können, weil da nie irgendein Traffic drüber gegangen ist, ja. Also Google Analytics 4 kann zwar Backlinks sehen, aber nur dann, wenn sie wirklich geklickt wurden.
Genau.
Ja, krass. Ich glaube, dann haben wir eigentlich schon fast alle Punkte mehr oder weniger zumindest auch angeschnitten. Es sei denn, du findest noch einen wichtigen Punkt, den wir noch erwähnen sollten.
Ich glaube, also jetzt von den 10 Tipps haben wir ja auch teilweise ein paar dann direkt zusammengenommen, ne? Mit
Genau,
den
ja.
Berichten, wie man die auswertet, wie man die Nutzer hat. Falls ihr da noch tiefergehend reinschnuppern wollt, euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, würde ich sehr empfehlen, den Blogartikel zu lesen und natürlich
Genau.
dann auch die Blogartikel drumherum oder die anderen Podcast-Folgen anzuhören, wo das dann noch mehr in die Tiefe gehen würde.
Genau, und wir verlinken das dann natürlich unter den Shownotes beziehungsweise in den Shownotes unter dem Beschreibungstext zu dieser Podcast-Episode. Und ich kann mich nur wiederholen, wir sind jederzeit sehr gerne für ein Erstgespräch zu haben, damit ihr wirklich in diese dann doch komplexe GA4-Welt einsteigen könnt. Wir halten es ja so, wir wollen von Anfang an alle Partner, alle KundInnen mitnehmen, damit wir auch gemeinsam wachsen können und in dieses Thema ja uns einfinden können und gemeinsam lernen können, damit wir dann euer Business auch vorantreiben können, ja, damit wir das erfolgreicher machen. Und ja, ich glaube, damit haben wir auch eine erste Einstiegsfolge in das Thema hinbekommen. Und ich sage an dieser Stelle, liebe Anja, ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür, dass du dich so toll eingearbeitet hast schon. Und an euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, es hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich auf zukünftige Podcast-Folgen.
Genau, wir werden auch in Zukunft wieder häufiger aufnehmen. Ihr dürft also gespannt sein auf die nächsten Themen. Und ich freue mich dann natürlich auch immer wieder ans Mikro zu gehen und was zum Besten zu geben.
Ich mich auch, vielen Dank.
Das war eine neue Folge vom Rato Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schick dazu einfach eine Mail an durchstarten@rato-digital.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.